Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Von der Sonne geküsst, wie man heute sieht, liebe Hörerinnen, und guten Tag. Falls ihr uns nur auditiv hört, ihr seid selber schuld, ihr verpasst was, denn heute ist die Sonne hier traumhaft schön. Aber wir wollen zum Punkt kommen, nämlich zum Punkt, über den wir heute sprechen wollen. Ich habe den Zero mir eingeladen und wir reden gleich über Venom Last Dance, der ab dem 24. Oktober in den deutschen Kinos zu sehen sein wird. Vorab zwei kleine Hinweise. Ich bin immer noch ein bisschen grippig unterwegs, deswegen kann es mal sein, dass ich auf stumm schalte, mal husten muss oder mal das Näschen schneuzen muss. Deswegen nicht wundern, falls ich mal nicht gleich antworte. Und der zweite Disclaimer, wir machen es natürlich, wie es gewohnt sei, bei größeren Filmen und Starts, machen wir einen Non-Spoiler-Part, sprich wir reden erstmal so spoilerfrei wie möglich. Also das, was ihr aus den Trailern kennt, das setzen wir schon voraus. Aber alles Weitere, was zur Story-Entwicklung, vielleicht Wendungen angeht, da werden wir uns auf einen Spoiler-Teil nach unseren jeweiligen Wertungen bzw. Fazits einigen. Das gesagt, Zero, wie sieht's denn bei dir aus, so generell mit der Venom-Reihe? Es ist jetzt ja der dritte Film, ein Ende einer Trilogie. Wie stehst du zu den ersten beiden Teilen, zu Venom und zu Venom Let There Be Carnage?
Von der großen Venom-Saga, meinst du?
Ja.
ja, gesehen natürlich, alle beide davor auch. Der erste, da war ich noch sehr interessiert, weil Venom ist ja schon ein interessanter Charakter, ne? So ein Anti-Held ist immer ganz cool zu sehen. Und vor allem auch in Videospielen hat man den ja auch immer am liebsten gewählt. Oder halt das passende Kostüm bei Spider-Man. Ja, den ersten fand ich noch sehr interessant und gut gemacht, weil es neu war. Der zweite war scheiße. Wir kürzen was ab. Der zweite war gar nichts. Also ich habe mich, wie gesagt, Woody Harrelson am Start. Dachte, ey, Woody Harrelson sehe ich gerne, ist ein guter Schauspieler. Ja, der Film war aber kompletter Müll. Also den kann man skippen. Den muss man auch für den dritten jetzt nicht gesehen haben. Das Ende. Man guckt sich die Post-Credit-Szene an und dann, das reicht. Also ich fand den wirklich nicht schön. Der, in allen Belangen ist das für mich fast schon ein Minusfilm.
Ja, also mir geht's schon beim ersten so. Also ich fand den ersten damals, ich glaube, ich habe den kurz nach dem Heimkinostart zu Hause nachgeholt, weil ich den nicht im Kino sehen wollte. Der hat einfach keinen zweiten Akt. Also er macht einen ersten, sehr langen ersten Akt, der ist halbwegs interessant. Und dann springt er sofort in den dritten, hat einen richtig schlechten Bösewicht, finde ich. Also Riz Ahmed hat den ganz schlecht gespielt, wie ich finde. Das darf ich sagen, weil ich seinen Sound of Thunder, nee, wie hieß der denn? Sound of Metal, den fand ich gut, aber da fand ich Riz Ahmed überhaupt total verschenkt. Also der ist ja, glaube ich, Brite und spricht dann aber soll ein Amerikaner spielen. Übrigens Tom Hardy genauso, und das funktioniert bei Tom Hardy noch einigermaßen okay. Bei Riz Ahmed verstehe ich nicht, warum sie ihn einfach nicht als Briten gelassen haben. Also der hätte so einen schönen James Bond Bösewicht da machen können. Naja, und Ruben Fleischer ist jetzt auch eher so eine Art Handwerker, würde ich sagen, als Regisseur. Also der ist natürlich da so ein bisschen an den Job gekommen, weil sein Zombieland so erfolgreich war damals. Und dann hatte er Bock auf Venom. Venom Let There Be Carnage, das ist ja so ein Pandemiefilm auch noch, das darf man nicht vergessen. Der ist ja 2021 doch relativ erfolgreich gelaufen in dieser Pandemiezeit. Also das vergessen wir ja mal so schnell. Ich finde den... Also ich habe den jetzt beim zweiten Mal, ich sage jetzt nicht, ich habe den zu schätzen gelernt, aber der ist nicht mehr so schlimm und nicht mehr so furchtbar, wie ich ihn beim ersten Mal fand. Der ist halt schnell vorbei, also der geht ja ohne Abspann und Post-Credit geht er ja nur 85 Minuten, aber der hält sich, also der macht ja Fässer auf und schließt sie nicht, und das finde ich ganz, ganz interessant, weil diesmal auch Tom Hardy ja einen Screen-Credit kriegt für die Story, die er gemeinsam mit der ja Regisseurin des dritten Teils jetzt ja geschrieben hat und sich ja ausgedacht hat. Und das ist irgendwie, da sind so Ansätze drin, die finde ich noch halbwegs interessant. Aber ich finde alles, was sie mit Carnage machen, das ist irgendwie, also Cletus Cassidy, gespielt von Woody Harrelson, alles, was in der Post-Credit-Szene von Venom 1 passiert, finde ich, er macht mich neugieriger auf den fertigen Film, als das der fertige Film dann einlösen kann. Ich fand Carnage wirklich ganz furchtbar als Bösewicht. Ich verstehe es auch nicht, warum der drei Frisuren in diesem Film hat. Also einmal in der Post-Credit von Teil 1 und dann innerhalb des Films sich so eine seltsame Undercut-Matte machen lässt. Aber zu Frisuren würde ich mich nicht äußern. Man muss das echt mal sagen, der hat noch 90 Millionen eingespielt am Eröffnungswochenende. Und insgesamt ist der innerhalb von Corona bei 506 Millionen weltweit rausgegangen. Das war für Sony anscheinend Grund genug zu sagen, da machen wir doch gleich nochmal einen dritten Teil, denn das ging jetzt relativ zügig. 2024, nehmen wir mal die Verschiebungen, die da so drin waren und die wir hatten, mal raus, wäre der wahrscheinlich sogar schon im letzten Jahr ohne Autorenstreich über die Leinwände geflimmert. Also alles im feinen Dreijahresabstand. Und was man echt vergisst, wenn eins hat ja fast eine Milliarde eingespielt mit 850 Millionen. Wie heiß warst du jetzt auf den dritten Teil, auf den letzten Tanz? Ich finde schon allein den Namen ein bisschen schwierig, weil diese, wie ich finde, sehr interessante Netflix-Doku zu den Chicago Bulls und Michael Jordan ja den gleichen Namen trägt. Wie heiß warst du auf Venom 3? Hattest du Trailer geguckt? Und wenn ja, was haben die in dir ausgelöst?
Ja, Trailer habe ich mir natürlich wie immer reingezogen. Die haben nichts ausgelöst. Also ich war da sehr neutral. Und ich bin auch ganz ehrlich, hätte ich nicht irgendwann bei uns in der internen Discord-Gruppe gehört, der kommt jetzt als PV, hätte ich auch erstmal gar nicht mitgekriegt, dass der jetzt demnächst schon rauskommt. Aber er ist ein großer Film, da ist man natürlich neugierig. Als kleiner Tom Hardy Ultra wollte ich den auf jeden Fall sehen. Das ist auch irgendwie für mich das einzige Verkaufsmittel, dass ich mir die Filme noch angucke. Alles andere haben sie jetzt ja wirklich schon durch die Vorfilme versaut. Aber ich war schon leicht gespannt, ne? Weil Vorfeld dieses Jahr, was du auch schon erwähnt hast, es könnte jetzt das Ende sein. Und ja, ich wollte ihn dann sehen und dann haben wir uns das Ding angetan, ne?
Ja, ich wurde von diesem einen Trailer, wo es diesen riesen Gag gibt, wie macht das Tom Cruise, wie also Eddie Brock als Venom halb an so einem Flugzeug hängt und man da ja auch schon das erste Monster sieht, den habe ich glaube ich 15 Mal gesehen, weil der auch momentan im Fernsehen relativ häufig runtergedudelt oder bei YouTube so als Clip anfängt. Ich war ja schon skeptisch, als ich las, dass die Drehbuchautorin, ich möchte es fast in diesen furchtbaren Anführungszeichen setzen, Kelly Marcel, dass die, nachdem sie jetzt das Drehbuch verbrochen hat, das Drehbuch zu Let There Be Carnage gemeinsam mit Tom Hardy übrigens, der darf sich also nicht da rausnehmen, der produziert ja auch fleißig mit, auch den dritten jetzt hier, dem das Drehbuch zum zweiten Teil geschrieben oder die Story sich erdacht und jetzt hat Kelly Marcel, weil sie es so toll gemacht hat, den Regieposten übernommen. Und das kann ja so funktionieren. Ob das für uns funktioniert hat, das werden wir im Laufe dieses Casts feststellen. Auch was so hinter der Kamera an Änderungen dabei sind. Also wir hatten im zweiten Teil, ist mir jetzt beim Rewatch aufgefallen, da ist halt Robert Richardson hinter der Kamera. Das ist der Kameramann von Scorsese und von Tarantino. Sagen wir es mal so, es hat jetzt Let There Be Carnage nicht unbedingt aufgewertet, aber die sieht so im Vergleich zu den anderen beiden Filmen schon ein bisschen anders aus. Formulieren wir es mal so. Wir haben ja gesagt, so spoilerfrei wie möglich. Zero, worum geht's denn jetzt in Venom The Last Dance? Erzähl doch mal.
Ja, okay, also so ist jetzt nicht die größte Story der Welt, aber ich fange mal an.
Was?
Eddie und Venom sind ja jetzt auf der Flucht. Die sind jetzt gejagt von beiden Welten. Das ging ja schon eigentlich beim Ende des zweiten, schon in der Post-Credit ein bisschen mit. Und genau da setzen wir auch wieder an. Wir sind nämlich auf deren Flucht und sind in Mexiko und die laufen halt vor ein paar Ereignissen aus dem Vorfilm weg. Und jetzt wird noch eingeführt so ein richtig großer Bösewicht, nämlich Knull. Der Name ist Programm. Und der ist halt auf der Jagd nach Venom und eigentlich nach einem Red Herring, nenne ich es mal. Und dann haben wir natürlich auch noch neue Figuren drin, unter anderem General Strickland und Dr. Pain. Und die sind generell auf der Jagd nach den Symbionten. Und da wir eigentlich nur noch Venom da haben, jagen die denen halt gerade. Und jetzt haben wir halt diese drei Parteien, die aufeinanderprallen. Und im Endeffekt geht es natürlich wie immer um die ganze Welt, um Venom und wo sollte sich sowas immer anders abspielen als in den USA? Sehr klar, da wird die Welt entschieden. Und das ist eigentlich unser ganzes Ding. Venom wird gejagt von zwei Seiten und die prallen alle aufeinander.
Jetzt hatten wir ja gesagt, dass wir so spoilerfrei wie möglich bleiben wollen. Dennoch weiß ich aus den Trailern, dass wir auch ja so ein bisschen, auch aufgrund des Titels, ich sage jetzt nicht in die Irre geführt werden, sondern eher damit angeteasert worden, dass wir hier so eine, bitte in Trailer-Voice sich denken, eine Epic Conclusion einer Trilogie, einen reinen Abschluss bekommen. Und bei reinen Abschluss ist natürlich immer die Frage, was passiert denn eigentlich mit der Hauptfigur, sprich mit Eddie Brock und auch mit Venom. Da wollen wir vielleicht eher im Spoiler-Teil darauf eingehen, deswegen sieht es uns nach, dass wir diesen Aspekt jetzt erstmal noch nicht vertiefen wollen. Ich fange jetzt mal mit was an, was ich echt spannend finde, nämlich dieses, ich nenne das immer das Jurassic World-Problem. Das Jurassic World-Problem sagt bei mir oder besagt laut meiner Definition, dass ich, wenn ich so eine Reihe plane, mir vielleicht am Anfang, also es scheint ja so gewesen zu sein, dass man uns jetzt verkaufen möchte, dass das alles eine zusammenhängende Trilogie ist. Und dann kann ich meiner Meinung nach nicht dafür sorgen, dass es in Teil 3 gleich eine Busladung voll an neuen Figuren gibt, die auch noch furchtbar uninteressant sind. Ich weiß nicht, wie stehst du denn zu diesen neuen Mitgliedern zum Cast? Da sind ja bekannte Gesichter dabei, unter anderem ja Juno Temple, die wir nun aus Ted Lasso kennen. Wie fandst du denn ihren Dr. Payne oder ihre Dr. Payne?
Unnötig. Also du hättest ja wirklich jeden anderen Darsteller dahinstellen können. Ich fand auch ihre Vorgeschichte hat mich jetzt nicht großartig berührt. Das wird auch alles so schnell durchgeballert. Da hat sie noch irgendwie eine Geschwisterbeziehung gehabt und dann wird sie vom Blitz getroffen und was weiß ich nicht noch. Und dann ist sie halt da. Und ja, sie hat auch keine tiefe Null. Dazu kommt, dann hat sie eine Assistentin. Warum die da ist, ist auch erstmal bis kurz vor Schluss Nullbewandtnis. Also die ganzen Figuren sind einfach alle nur ein bisschen hingeschmissen. Die sind halt da. Sie sind halt alle einfach nur da und haben keine große Herleitung, warum sie jetzt zu dem Punkt kommen, wo sie gerade in der Geschichte sind. Und das ist halt irgendwie das Schwierige, weil man fühlt mit dem Null mit. Und selbst bei alten Figuren, die mal wieder drin vorkommen, ja, die kommen dann immer so stückchenweise rein im Film. Ne, wir haben ja Detective Mulligan, der ist ja auch wieder mit am Start. Und hey, das ist auch einfach so unnütz. Das fühlt sich alles nicht organisch an in dem ganzen Film. Also das ist eigentlich die Überschrift des Films, ein unorganischer Haufen. Also das ist passt sich nicht zusammen mit den neuen Figuren.
Ich finde, man merkt vor allem bei dieser Dr. Payne, die kriegt so ein Hintergrundgeschichtchen angehängt. Und das wollen sie so ausspielen als großes emotionales Ballastchen. Aber es hat eigentlich mit ihrer Arbeit so furchtbar wenig zu tun. Also, wenn ich es richtig verstehe, ist die ja so eine Art Astrobiologin oder Astronomenbiologin oder Nanobiologin. Und in ihrer Backstory bekommen wir so einen Hint darauf, dass sie mit ihrem Bruder, dass der wohl mal Astronaut werden wollte oder zumindest irgendwas mit Wissenschaft und Astronomie zu tun haben wollte. Und das ist alles irgendwie so ganz nett. Also man merkt, dass diese Kelly Marcel, die ja nun auch wieder die Story geschrieben hat mit Tom Hardy, dass die sich so ein paar Dinge überlegt hat aus dieser Drehbuchschule, aber die überhaupt nicht einlösen kann und auch nicht so ganz weiß, wie sie das so anbringen muss. Also wenn ich denn am Ende so eine Art von Payoff hätte, wo sich das irgendwie so einlöst, und da gibt es Szenen, die das schon andeuten, die, aber das finde ich so ohne Timing und ohne richtig sich organisch in die Handlung einzuführen, die dort irgendwie das anführen sollen. Jetzt hast du diese Assistentin angesprochen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was möchten sie mir hier eigentlich zeigen? Also man merkt, dass ich in der Comic-Lore ja nicht so ganz so fit bin. Ich bin mit Venom groß geworden, so in dieser Animated-Serie Spider-Man. Da war für mich Venom immer ein Gegenspieler. Deswegen weiß ich nicht, ob das so eine Art Member-Berry sein sollte. Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber ich dachte die ganze Zeit, okay, die hat so ein bisschen so ein Traitor, so ein Verräterin-Potenzial. Vielleicht hat die irgendwie eine eigene Agenda. Und das wird immer so angedeutet und man hat immer das Gefühl, nee, doch nicht. Also nee, machen wir doch nicht. Und die ist aber so flach geschrieben. Die hat dann so zwei, drei immer so Anflüge von Szenen. Ansonsten kriegt die null Hintergrund. Die kriegt überhaupt kein Fleisch. Und das habe ich nicht verstanden. Und das hat mich, ich habe mich bei ganz vielen Dingen, kommen wir später noch zu, ließ mich der Film so ratlos zurück. Und dass ich da so dachte, was macht der denn da gerade? Wie ging's denn dir mit Chiwetel Ejiofor als dieser, was war es, Colonel General Major Strickland?
General.
Wie fandest du die Figur?
Ja, erstmal finde ich, ist ein super Schauspieler eigentlich. Und der kriegt halt nichts zu tun. Der wird auch hingestellt, dann hat er teilweise Szenen, da ist der, glaub, in so einem Flugzeug oder im Heli. Und dann soll das ein bisschen episch wirken, dass er da was erzählt. Aber es ist verpufft halt, weil wir wissen gar nicht, warum er das jetzt macht. Wir wissen teilweise auch nur, wird so angedeutet, von wem er überhaupt das alles machen soll. Und Er wird auch komplett verschenkt. Also ich hätte mir da eher gedacht, dass er vielleicht sogar auch einen Bösen spielt, anfangs sogar noch. Dass die das so ein bisschen aufbauen, weil der hat ja so ein paar Situationen, wo er da eher nicht als der super Gute rüberkommt.
Ja.
Aber das ist dann auch klack, egal. Also, das, wie gesagt, das ist ein schlechtes Tobavo, der ganze Film. Und gerade so einen großen Schauspieler, da hätte man dem, sag mal, 5-6 Minuten mehr gegeben, da hätte man die Figur ein bisschen größer aufbauen können. Und hätte sich wenigstens gedacht, geil, darum ist der das, warum macht er das? Aber eigentlich steht er nur wegen seinem Namen, ist er jetzt mit dabei, wahrscheinlich.
Ja, und man merkt auch so, dass es den MacherInnen so beim Casting ja auch irgendwie so, wenn man jetzt noch Verbindungen schlagen wollen würde zwischen dem Sony Cinematic Spider-Verse oder wie auch immer es heißt und dem MCU, dann machen sie es mit zwei Figuren ja halt komplett kaputt. Die andere, da kommt vielleicht später hinzu, wobei die eher so im Sony-Universum zu Hause ist. Aber dieser Strickland, kann ich nicht gar nicht viel ergänzen, aber der macht immer so die Andeutung, als sei er so ein typischer Militär. Aber ich finde, es reicht heutzutage mir zumindest nicht mehr, wenn ich Figurenzeichnung mache, dass ich einfach nur sage, ja, der ist ein Militär. Ich brauche schon eine Ahnung, warum zum Beispiel der ist so in dieser Einheit drin. Also hat er irgendwie eine Vorgeschichte, hat er irgendwie eine Art von Tragik mit drin. Das heißt nicht, dass sie alle immer die gleiche Backstory haben müssen und irgendwie was Schlimmes passiert sein muss. Aber ich verstehe dessen Motivation nicht. Dann wird halt irgendwie in einer Auseinandersetzung mit diesen Symbionten wird dann irgendwie jemand umgebracht aus seinem Team oder werden kommen Menschen zu Schaden und sein Team wird dezimiert und dann macht der Film einmal kurz so, ja, also mein Team ist jetzt aber, also sie sind alle gestorben oder ich habe 6 Leute verloren und man denkt so, ja, okay, alles klar, also jetzt ist er richtig böse. Und dann denkt man auch immer mal so, Mensch, also will er nicht vielleicht irgendwann quasi so den menschlichen Antagonisten diesem Film übernehmen? Aber auch das bleibt irgendwie alles Stückwerk. Und ich finde, Stückwerk ist eines der großen, vielleicht sogar das größte Problem dieses Films. Ich habe mich wirklich, also ich habe kein Problem damit, wenn ein Film tonal so ein bisschen auseinanderdriftet und mal total lustig und albern sein will und mal Meta sein will und mal total spannend sein will. Das kann funktionieren. Das hat vor kurzem bei 2 Filmen auch ganz gut funktioniert. Ich finde, hier funktioniert es gar nicht. Also mich hat der emotional eher kalt gelassen. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass der diese, wie ich schon sagte, dieses epische finale Kapitel dieser Venom-Trilogie sein soll, ist aber 0,0 irgendwie ist.
Genau das Ding ist es ja, dass der nicht genau weiß, in welchem Genre er spielen will. Mhm. Und ich hatte zwischendurch so Angeflogenheiten, wo ich mir dachte, okay, wenn er jetzt so auf richtig Hardcore-Trash-Comedy im Riesen-Budget geht, bin ich schön mit, habe ich Spaß, lache ich drüber, finde zwar Geldverschwendung, aber ich kann nicht mitleben. Wäre cool gewesen. Aber dann, wie du schon erwähnst, dann will der natürlich auch diese epische Saga da beenden und versucht das so hochzuspielen. Und hin und wieder versucht er halt dann auch so ein bisschen ernste Superhelden-Action zu machen. Aber das alles, es vereint sich nicht miteinander. Das ist das große Problem bei dem Film. Und hinzu kommt halt, dass wir halt mehrere Handlungen haben, die auch nicht ineinander vernünftig zusammenspielen. Ja. Und ja, schade halt irgendwie am Ende, ne? Viel Geld ausgegeben für nichts.
Ja, wenn ihr euch wundert, warum Timo jetzt gerade so nach links schaut, er versucht gerade bei der IMDb nochmal zu gucken, wie so das Budget sich darstellte. Ich
kann es dir sagen.
Vorhin.
120.
Ja, nein, erzähl mal.
120 Millionen.
Okay, das ist ja noch im Rahmen des Möglichen. Grüße an Joker Folie Atö hier mit 200 Millionen. Wir wollen ja nicht nur ein Stinker sein. Diese 120 Millionen, ich will jetzt nicht sagen, man sieht die auf der Leinwand, aber ich finde so von den 3 Filmen ist der tricktechnisch der anguckbarste. Ich will jetzt nicht von Beste sprechen, weil es immer noch deutlich zu erkennen ist. Ich finde vor allen Dingen alles, was mit Venom ist, sieht sehr artifiziell aus. Sieht, also natürlich sieht CGI nach CGI aus, aber man denkt so, also so richtig gut getrickst ist das nicht. Wenn man jetzt mal Spider-Man 3 von Sam Raimi nimmt, da war Venom jetzt nicht deutlich schlechter animiert und der Film ist dann aber auch schon fast 20 Jahre alt. Ja, 2007 wird also 20 Jahre alt, in 3 Jahren zumindest. Aber so, was Set-Pieces angeht, was Ausstattung angeht, was so, wir hatten vor kurzem Alien Romulus für 80 Millionen, da hattest du ein Gefühl für Haptik. Ich hatte das Gefühl, ich konnte diese Romulus, diese Raumstation, ich konnte alles da anfassen. Das hatte für mich nie dieses Gefühl, dass das irgendwie Filmrequisite ist, sondern dass es halt eine, in Anführungsstrichen, echte Raumstation ist. Und hier fühlt sich halt wirklich sehr wenig echt an, weil sehr viel auch an Locations gedreht wird, die so ab von der Geschichte sind. Also es ist hier, ich weiß gar nicht, ob da noch sehr viel Corona-Einflüsse zu merken sind, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man hier bewusst Orte nimmt und Handlungsorte heranzieht, wo halt kaum Menschen sind. Und das hat dann mein Interesse an diesem Film ja mit jeder Sekunde schwinden lassen. Ich habe vor kurzem, das war auch Sony, hatten wir ja Bad Boys 3, nicht Bad Boys 4. Und der hatte auch diese tonalen Unterschiede. Er war halt auch mal total goofy, albern und dann war da auf einmal so pathetisch ernst. Und hier habe ich das Gefühl, will man auch beides verbinden. Das scheint also irgendwie so ein Sony-Trademark zu werden. Funktioniert aber hier deutlich schlechter als bei Bad Boys 4, muss man ehrlicherweise sagen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Denn, also ich weiß nicht, wie du das siehst, ohne Tom Hardy wäre das für mich ein Film, den würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Wie ist es bei dir?
Also ich würde ihn wahrscheinlich gucken, weil es fast alles gucke, würde ich mir trotzdem geben. Aber ja, wie ich es schon vorhin erwähnt, Tom Hardy ist das große Verkaufsziel des Films. Du liest Tom Hardy und denkst dir, okay, mit dem gucke ich mir den Film an. Ne? Und alle anderen, oh ja, natürlich kennt man den TFDL Elfjord, den kennt man, aber alle anderen sind jetzt auch keine super A-Lister. Das muss man auch mal ehrlich sein. Ne? Im Seriebereich definitiv, haben wir ja schon erwähnt, ne? Juno Temple. Aber ansonsten für einen Kinofilm geht ja keiner bei den Leuten jetzt rein. Ne? Tom Hardy, der verkauft dann doch schon mal einen Film. Ach Mensch, aber nochmal zu deinem Thema mit den Locations. Ich fand ja, wir haben zwar schon viele Locations, aber gerade wo du es ansprichst, halt nochmal überlegt. Klar, wir sind am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler, wir waren in Mexiko. In Mexiko dachte ich mir auch, da sind ja wenigstens Menschen, die rumlaufen. Dann machen sie es aber wenigstens noch ein bisschen clever, dass sie nachts alle spielen lassen. Und du hast ja halt wirklich nur deine, ja, 5, 6 Figuren, die dann da mal rumlaufen. Was jetzt auch nicht wirklich so realitätsnah ist. Also, ja, da hast du recht, die sind wirklich wenig bedacht, also viel bedacht darauf, dass wenig Leute irgendwo vorkommen.
Also es ist jetzt ein milder Spoiler, wenn wir den Handlungsort, in dem ein Großteil des Films vielleicht spielt, aber ich glaube, jeder, der sich mit der amerikanischen Popkultur und auch mit Filmen wie Independence Day auskennt, der weiß ja nun, in welchem Ort man in New Mexico vermutet, ist es New Mexico oder Nevada, ich weiß gerade nicht, wo ein UFO gelandet sein soll. Und darum hat man ja in Amerika ein Areal gebaut. Und das nimmt ja doch einen zentralen Handlungsort ein. Deswegen spielt halt sehr viel in der Wüste. Ist gekauft, kann ich verstehen. Ich weiß nur nicht, also wenn dann eine Figur zum Beispiel erzählt, dass das jetzt 30 Meter unter der Erde unentdeckbar für alle Menschen sein soll, und man denkt so, oh, 30 Meter, das ist jetzt also gar nicht so tief. Also da habe ich schon andere Tunnel gebohrt und da kann man schon auch von der Distanz her sagen, also da kommt man schon auch rein und kommt auch vor allen Dingen auch Symbioten rein. Naja, egal, geschenkt. Du hattest das schon angeschnitten, also die Besetzung selber, wir haben es ja schon gesagt, also ich selber habe immer ein Riesenproblem damit, wenn man mir im Nachhinein eine Reihe, die so lose und wirklich Flickschusterei ist, so als zusammenhängendes verkauft, aber im dritten Teil Figuren einfängt und hier, wie gesagt, eine Busladung voll, die irgendwie was zu tun haben muss und manche haben es nicht zu tun. Da haben wir dann noch so eine, und das ist ja das Spannende, dass so ein Film das hinbekommt. Wir haben so eine Familie, die Eddie Brock auf seiner Flucht kennenlernt. Unter anderem mit einer Figur, die Martin heißt, von Rhys Ifans gespielt. Und da gibt es Momente in diesem wirklich Clusterfuck von einem Film, die sind total emotional, die sind schön, die sind also stimmig auch inszeniert. Ist halt nur immer die Frage, ob das alles ein großes Ganzes ergibt. Und ich muss das halt mit Nein beantworten. Wie ging's dir mit diesen Szenen, wo Eddie diese Familie von Martin kennenlernt und mit denen ein bisschen vorsichtig formuliert bondet?
Bondet. Ja, das ist natürlich so, in Alien trifft auch eine Familie so ein bisschen so eine Mischung. Das ist schon immer nett und süß, ist aber halt auch kein Superheldenfilm. Sind wir mal ehrlich, also da, das passt für mich nicht rein. Ich fand die Momente nett mit denen, teilweise auch sehr witzig, weil die Familie auch so ein bisschen alternativ drüber gezeigt wird. Das ist nett, hat ein paar Humorszenen. Aber ey, für so einen Film, ich brauchte sie nicht, weil die reißen auch wieder ein bisschen mehr raus von dem, was der Film eigentlich, glaube ich, im Hauptteil erzählen will. Ja, ich fand es das Netteste, was ich dazu sagen kann, und unterhaltsam.
Ja.
Aber ey, auch unnötig halt leider. Das ist unnötig, passt da auch am besten.
Ja, wobei ich mit unnötig würde ich gar nicht so sehen, denn man merkt so Kelly Marcel an, dass sie, ich würde es mal so klassisches 90er-Jahre-Erzählkino im Blockbuster-Genre, würde ich es mal nennen. Die nimmt halt einfach so persönliche Verbindung einer Figur, also spinnt so ein bisschen was darum und versucht sie dann im dritten Akt einzulösen, denn natürlich wird diese Familie auch im dritten Akt hier auftauchen, das können wir, also das werdet ihr alle, wenn ihr diesen Film seht, werdet ihr es ab Minute 2 wissen, wenn Figuren auftauchen, was mit ihnen eigentlich passiert. Da gibt's halt fast keine Überraschungen. Und deswegen versucht sie quasi so ein bisschen das aufzumachen, weil ihr, und das muss man ehrlicherweise sagen, aus der alten Garde neben Eddie Brock natürlich noch dieser Detective Mulligan, der gespielt wird von Steve Graham, die wir jetzt vor kurzem ja in Yes Chef gesehen haben. Und der ist, also kannst du mir die Frage beantworten, die ich mir gestellt habe? Warum ist er im Film?
Der ist im Film, damit sie einen weiteren Symbionten wahrscheinlich reinpacken können. Der wird nämlich auch aufgeführt, Toxin.
Mhm.
aber ja, da ist halt die Frage, wie kommt der Symbiont in den Mann oder was ist da passiert? Ja. Es wird auch nicht so groß erklärt, der ist halt dann da und sie sagen auch, ja, wir haben dich ja jetzt auch gerettet. Und das ist auch... Also wir haben ihn in so einer Art Zelle, die sehr stylisch aussieht.
Absolut.
Wo ich dachte,
hat auch so eine coole Ringlichtoptik. Also das heißt, immer wenn die Figuren dann an diese Glaswand spielen, hat es immer das Gefühl, dass man in der Pupille so ein schönes Ringlicht sieht. Ja, das, weil so ein kreisrundes Fenster ist.
Das ist wirklich auch gut gemacht. Passt dann aber wieder hin zum ganzen anderen Look des Films irgendwie nicht. Also weil die ganze andere ich nenne es jetzt mal Geheim-Labor, sieht halt nicht so cool aus wie halt die Gefängniszelle. Und da frage ich mich, okay, wenn ihr eure Gefängniszellen so cool macht, warum nicht euren eigenen Bereich irgendwie auch? Und das, aber zumal ich ihn selber, vielleicht hatte der auch Vertrag für 2 Filme und die wussten nicht, was sie mit ihm machen sollten. Komm, kriegst du die Rolle und stehst da halt mal für vielleicht, na, wenn es hochkommt, 10 Minuten rum. Mhm. Mir kommt der ja auch nicht vor.
Ja. Und da werde ich, glaube ich, im Spoilerteil lieber was zu sagen, weil es gibt ja vielleicht einige Fans, die eine Figur auch erwarten, die wir aus den ersten 2 Filmen kennen, die hier am Ende vielleicht schmerzlich vermisst wird oder auch nicht. Das machen wir vielleicht lieber im Spoilerteil, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Trailer damit spielten. Ich übrigens habe gestern ja nach der Vorführung gefragt. Ich meine aus den Trailern so eine Art von Gesundheitsrisiko für Eddie aufgrund von Venom ausgemacht zu haben. Aber ich habe dann auch in meiner Recherche das nicht nochmal herausgefunden. Also hattest du auch den Eindruck, als wäre, würde man hier so quasi so eine Fortführung aus Teil 1 machen, wo es ja darum ging, dass Eddie diesen Symbionten in sich trägt und der ihm ja auch gleichzeitig schadet? Oder war das meine Fehleinleitung, dass ich das im Trailer irgendwie so mir reingelesen habe?
Ich habe dich gestern, das hat man im Dunkeln des Kinos nicht gesehen, fragend angeguckt, weil ich es nicht wusste mehr. Und dachte mir dann noch, okay, wenn Timo dir das sagt, dann muss man drüber nachdenken. Hab die Trailer auch nochmal geschaut und da kam es halt wirklich auch nicht vor. Und dachte mir so, ja, aber die haben aus dem ersten Teil ja nichts wieder übernommen. Also eigentlich sind ja auch die Symbionten, wenn die auf Menschen übergehen, passen die nicht zu einem Menschen, ne? Und ja, da hast du halt einen Detective, der jetzt auch einen Symbionten in sich hat. Und warum ist der jetzt so super stark? Warum können denn einige Menschen das und einige Menschen nicht? Aber mit was der Film ja groß wirbt, gerade Thema Symbionten, sind ja dann, dass die jetzt auch auf Tiere übergehen. Das ist ja die große Werbekampagne, ne, von Sony. Fotografier dein Tier und mach es zum Symbionten, ne?
Ja.
Das sieht schon, nochmal wegen Design, das sieht ganz nett aus. Also da finde ich, ja, es ist nett, ist so ein schönes Gimmick. Ist auch nicht immer ganz logisch. Zumindest wenn man so guckt, denkt man sich, warum geht das jetzt? Oder warum passiert das nicht? Was der große Red Herring ist. Und mehr als nette Optik hat man da auch nicht mehr von, weil es wird nicht genutzt als Waffe oder sonst was.
Ja. Also ich finde, also gerade mit dieser Tiergeschichte merkst du halt auch, dass der Film versucht, so möglichst viele Zielgruppen abzufangen. Also wir wissen alle aus dem Internet, dass Tiervideos immer gehen, Tiermemes sind sehr beliebt. Ich finde auch, dass der Film so diverse Szenen hat, die für mich so ein Meme-Potenzial haben. Allein die Performance von Tom Hardy, über die wir vielleicht noch gleich ein Wort verlieren sollten. Wir haben ja nun beide gesagt, dass Tom Hardy hier so eine Art von MVP erneut sein soll und sein wird. Aber ich finde, man merkt im Film total an, dass der versucht, so zielgruppenorientiert wie möglich zu sein, nämlich alles möglichst abgreifen will. Was der Film meiner Meinung nach dabei vergisst abzugreifen, ist halt die Fanbase, die Venom, also man muss das dazu sagen, in unserem europäischen Kulturkreis ist Venom ja eher so ein Spider-Man-Antagonist. In Amerika, in der Comic-Kultur, ist Venom halt ein richtig großes Ding. Deswegen kann man natürlich auch mal, wenn man sich die Zahlen anguckt, versteht man, warum trotz der von uns erwähnten Qualitäts Defizite der erste Teil annähernd 1 Milliarde eingespielt hat, ohne jetzt, seien wir ehrlich, du hattest vorhin Tom Hardy gesagt, der zieht ins Kino. Wenn wir jetzt Bike Riders oder auch sowas wie Legend ans uns heranziehen, würde ich das sogar eher ein bisschen in Frage stellen. Ich glaube, Tom Hardy zieht gar nicht so sehr außerhalb der Filmbubble die Leute an. Und dennoch hat dann der erste Teil fast 900 Millionen Dollar eingespielt. Also es ist, glaube ich, wirklich, dass die Marke Venom ganz schön krass geht in den Staaten. Und ich finde es nach 3 Filmen echt eine Frechheit, dass man diese harten Fans, man hat die sowieso schon mal verprellt, weil man zum 3. Mal PG-13 wird und nicht auf ein R-Rating geguckt hat, wenn man mal auf Deadpool und Wolverine schaut oder auch auf Logan oder auf den Original-Deadpool, hätte man diesen Schritt, finde ich, mal durchaus wagen können. Aber ich habe trotzdem auch gestern ja auch nach der Vorführung zu euch gesagt, selbst wenn der Film jetzt hart R-rated wäre und das große Gekröse uns liefern würde, der wäre für mich kein Deut besser.
Ja, also für mich schon, dann definitiv.
Ja, Grüße an die Gorbauern. Ich bin halt so ein Artefatzke wahrscheinlich dann doch eher.
Ja,
sorry.
Nee, es bringt ja halt der Story keinen Mehrwert. Also das glaube ich, das, wo du hinaus willst. Da hätten wir nicht mehr. Also du hättest natürlich, wie gesagt, für die Gorborn so und wie mich, da hättest du ein paar geilere Szenen, wo vielleicht noch ein paar Arme abgerissen werden, ein bisschen Blut. Mhm. Ey, ist funny to watch, aber ey, du sitzt dann trotzdem davor und denkst dir, ach geil, aber dann nächstes Mal denkst du, ja, die Story bringt das jetzt nicht voran. Ja. Und das stimmt schon. Also ob du den jetzt PG-13 oder R-rated machst, ist dabei egal. Da kommt es ja schon eher darauf an, wie du die Geschichte erzählst. Und das ist das große Problem, ne?
Ja, ich meine, also wir können vielleicht den krassen Leuten, die jetzt auch, also ich finde gerade so, ich meine es im zweiten zu erinnern, dass da halt auch wirklich teilweise so weggeschnitten wurde, wenn Gewalt gezeigt wurde. Und hier muss man schon sagen, es gibt Szenen, wo Venom schon auch Köpfe abbeißt, aber das ist halt ohne Blut oder ohne CGI-Blut gestaltet, so dass es einfach blutleer ist und dementsprechend nicht so den Impact hat. Aber ich finde schon so, dass sie die Grenzen ihrer Möglichkeiten auch, einmal fällt ja auch das F oder kommt eine F-Bomb, das heißt, sie haben es in allen 3 Teilen geschafft, einen Fuck unterzubringen, hier haben sie es auch drin. Man merkt so, sie wollen so an die Grenze gehen, aber ich würde wetten, es niemals in der PA, kommt das auch gar nicht mehr zur Sprache wie bei anderen Filmen. Es gibt auch keine härtere Version. Es gibt keinen R-rated Cut, es gibt keinen Extended Cut. Es ist genau das, was sie wollen. Sie haben einen Film konzipiert und auch nicht geschaffen, muss ich sagen, es ist echt durchkonzipiert und haben trotzdem einen Clusterfaktor hinterlassen. Das merkt man vor allen Dingen, finde ich, an einer Episode. Also ich habe gestern ja auch zu euch gesagt, ich finde Leute, die in Metaphern sprechen, können mir den Schritt champonieren. Also Grüße an Jack Nicholson's Melvin Udell aus Besser geht's nicht. Denn natürlich soll das hier alles eine große Metapher auf Flucht sein. Also Fun Fact, wenn ein Amerikaner in Mexiko oder nach Mexiko flüchtet und auf der Flucht ist und sich nirgendwo heimisch fühlt. Ja, ich habe das schon verstanden, aber ich finde nicht, dass das gut erzählt ist an der Stelle. Und dann gibt es eine Episode, die kennen wir aus den Trailern, die wird auch jetzt offensiv in TV-Trailern nochmal beworben, wo Eddie Brock in Las Vegas auftaucht und auch noch eine Figur aus dem ersten Teil wieder sieht, nämlich Mrs. Chen. Und ich hatte das Gefühl, diese ganze Szenerie ist nur drin, damit wir einmal sehen, wie gut Tom Hardy im Smoking aussieht und wir alle vielleicht ein kleines Tränchen vergießen, dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht James Bond wird. Ansonsten hat diese Szene oder diese ganze Szenerie im Film einfach 0,0 Bewandtnis. Die ist halt völlig egal.
Sie ist lustig. Das ist, wie gesagt, das ist alles. Das ist ja, muss man auch sagen, es ist doch schon funny. Ist, glaube ich, im Trailer auch drinnen, ne? Wie sie da, wie die beiden zusammen agieren, ne? Okay. Also, wie Venom mit ihr tanzt.
Darfst du spoilern.
Wie Venom mit der Dame tanzt. Das ist schon funny, dass du ein großes Alien hast, die da ganz nett miteinander tanzen. Wie gesagt, das ist an sich für so einen Clip ist das cool. Kann man sich anschauen, feiern bestimmt auch viele deutlich mehr. Aber es hilft der Story nicht. Man weiß nicht, warum ist sie denn jetzt da. Das wird auch nullkomm erklärt, ne? Weil eigentlich hat sie ja einen Laden. Dann kommt, glaube ich, nur so ein Nebensatz. Aber ja, schön. Und darum bist du jetzt hier. Und das ist alles Kraut und Rüben, aber ich glaube, es wirkt nur als nettes Nebengimmick drinne, damit sie halt, wie du auch gesagt hast, einfach mal für Social Media so einen kleinen Clip rausmachen können,
ja,
der auch definitiv viral geht. Also das.
Das stimmt. Also das sehe ich auch so. Ich habe sogar noch ein weiteres Problem. Also es kulminiert ja in einer Szene, in der ein Monster, ein Kaiju aufkommt, das immer wieder die Suche auf Venom und Eddie aufnimmt. Und das Monster verschwindet aus einem im Spoilerteil vielleicht von uns noch ergründlichen oder ersichtlichen und erwähnten Grund. Und kurz danach, also 5 Sekunden später, Monster ist weg, GIs, Militär kommt und nimmt Eddie Brock gefangen. Also man denkt so, okay, wir haben ja selber eingesehen, diese Vegas-Episode muss jetzt vorbei sein, das machen wir jetzt aber mal ganz schnell bitte, das darf nicht so viel Zeit kosten, denn der Film, das ist ja glaube ich der längste von den 3 Filmen, der zweite, hatten wir ja schon gesagt, geht so netto 90 oder netto 85 Minuten, brutto sind so 97 mit sehr langen Abspann- und Post-Credit-Szene. Der erste war glaube ich so bei 100, 105 Minuten, der geht jetzt 110 Minuten und ich muss auch sagen, gerade so im ersten Teil, also in der ersten Hälfte, habe ich das auch sehr gespürt. Die fand ich schon sehr träge. Dann im Showdown, so im dritten Akt, der ist schon relativ frühzeitig, auch dass er sich ankündigt. Da geht es dann, da ist ein bisschen Tempo drin, aber es waren schon Passagen in diesem Film drin, die mich sehr gelangweilt haben. Wie war das bei dir?
Und da sind wir endlich mal anderer Meinung, weil ich fand den vom Pacing her ging der gut durch. Und ich meinte sogar beim Ende gerade, das war mir dann schwer zu schnell. Also das war mir deutlich zu schnell. Kam mir fast gehetzt vor, dass sie jetzt denken, okay, wir wollen jetzt das Ding durchziehen, der Drops ist gelutscht, ihr wisst, was ist. Wir wollen beim Ende nochmal eine große, traurige Szene in Klammern nochmal hinsetzen. Da wollen wir jetzt drauf hinaus. Da fehlt es mir halt in dem Hauptkampf, dass der vielleicht noch ein bisschen länger ist oder vorher erklärt wird, wie irgendwelche Figuren zu diesem Hauptkampf kommen und warum sie da sind. Und da geht er halt einfach klack, 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 klack. Und dann haben wir das Ende. Ja. Übrigens, dass die Kreatur, ich habe nachgeguckt, ich weiß nicht, ob sie in Deutschland auch so genannt wird, aber Xenophage sind das.
Ja, ich meine, das kam auch, also wir haben den gestern in der Originalfassung mit Untertiteln gesehen und ich meine, dass auch dieses Wort unten in den Untertiteln einmal zu lesen war. Ja, tatsächlich. Jetzt, wo du sagst, kommt mir der Begriff bekannt vor. Aber das ist halt auch so ein Ding, es fehlt diesem Film an einem Element. Und dieses Element können wir, glaube ich, erst im Spoiler-Teil erwähnen. Und dieses Element finde ich schon, dass es im zweiten Teil besser benutzt wurde. Im ersten Teil war das, wie ich schon gesagt habe, nicht so richtig vorhanden und hat mich nicht gepackt. Und hier, finde ich, fehlt es dann so, weil dieser von dir, dieser knullige Knull, der sitzt halt so ein bisschen wie Sauron für Sauron bei Wish bestellt. Ich weiß, ich hasse das selber, wenn es in Fanbewertungen zu dieser Phrase kommt, aber es ist, finde ich, tatsächlich so. Man sieht den auch nie so richtig. Also der sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Witcher und Legolas und der macht aber immer seine Emo-Matte so ins Gesicht, dass man den nicht erkennen kann. Und ja, es ist irgendwie, der vegetiert da vor sich hin und sein ach so sinistrer Plan, während, also das ist halt auch wieder so Story-Schreiben 3.0. Heutzutage, wir wissen nicht, wie jetzt gewisse Sachen zusammenhängen in diesem Film, aber uns wird insgesamt, glaube ich, 4-mal erklärt, warum der Bösewicht diese und diese Sache braucht und wie das funktioniert, dass diese böse Sache dann auch, also du hattest vorhin, glaube ich, Rex Harrington gesagt, oder Red Harrington, ist für mich eher eine Art MacGuffin, die so ein bisschen da ist. Und das wird ja 4-mal erklärt und ich dachte so, ja, ich habe es doch schon verstanden. Während andere Dinge nicht erklärt werden, warum die so passieren. Und damit hatte ich schon so einmal ein bisschen Probleme. Wie war es bei dir?
Erstmal habe ich einen richtig guten Funfact für alle. Weißt du, was Knull auf Schwedisch heißt?
Nee, was heißt das? Heißt das Schopsküttel mit... Nee, heißt das Schopsküttel ist so ein interner Begriff bei uns. Ist das irgendwie Fleischbällchen mit Soße oder was heißt das?
Nee, das heißt Ficken.
Ach so.
Ja.
Ja, gut.
Da haben sie sich mal gedacht, warum nicht?
Der Hollywoodsche Mitsubishi Pajero, wo man ja weiß, dass Pajero im Spanischen Wichser heißt.
Ja. Also
das ist ja auch eine schöne Sache. Ja, jetzt haben wir doch auch das E bei uns in unserem Podcast gerechtfertigt. Das ist doch auch wunderbar.
So muss das sein. Aber zu Knull.
Knull, genau.
Ja,
fandst du ihn knullig oder wie war es mit dir?
Ich fand ihn so ein bisschen, wie hieß der beim letzten Tor? Gore? Oder?
Meinst du beim vierten?
Ja, der ist Gore, oder? Glaube ich.
Ich glaube ja, also Christian Bale's Gore, also die Figur, die in einem ganz anderen Film mitspielt als alle anderen Protagonisten, aber das irgendwie relativ interessant und gut macht, ja.
Jetzt, da wollte ich jetzt sagen, Gore ist ja auch eher eine Figur, die hat natürlich viel mehr Backstory, die wird gut eingeführt und ist alles cool, aber der ist auch erstmal von dem Film sehr weit weg, genau wie er. Er sitzt irgendwo anders, wir sehen ihn im Film mit drinnen gar nicht. Nur bei Knull ist noch das Problem, der kommt auch gar nicht richtig raus aus seinem dunklen Loch, nenne ich es mal, wo er da rumhängt. Und ich habe es zum Beispiel nicht gehört, ich habe es gelesen, aber ob stimmt, kann ich nicht verifizieren, dass der von Andy Serkis gesprochen wird.
Das meine ich auch so vernommen zu haben. Und das ist vielleicht nochmal der kleine Freundschaftsdienst von Andy Serkis, der ja den zweiten Film drehen durfte. Auch immer noch eine interessante Regiewahl an der Stelle. Ich weiß aber nicht. Und ich finde halt, also vielleicht eine der eklatantesten Schwächen, was die Figurenzeichnung und was Figurenensemble angeht. Also du könntest doch diesen Knull irgendwie auch nutzen und du nutzt ihn halt gar nicht. Also der ist halt da irgendwie auf seinem nicht näher definierten Planeten. Und du weißt eigentlich gar nicht, was mit dem nicht stimmt. Das fand ich so ein bisschen schwierig an dieser Stelle.
Ich glaube, die wollten.
Kommt aber auch so ein bisschen. Ja, sorry, erzähl, Entschuldigung.
Ich wollte, vielleicht haben sie sich ja gedacht, wir machen sowas Großes wie mit Thanos, führen den erstmal so ein bisschen ganz klein ein. Aber wir kennen alle Sony. Ob der jetzt nochmal jemals benutzt wird, wieder ist jetzt das Problem, ne? Das ja. ist halt relativ doof für die jetzt in der jetzigen Zeit, wie die Filme von denen eh gesehen werden, sowas einführen zu wollen. Weil, Die müssten dann jetzt irgendwie noch mal mindestens einen anderen Film machen, wo er dann wieder groß gemacht wird. Und dann so, ach ja, kenne ich aus Venom 3. Der ist ja ein richtig mieser. Nee, also da ist halt verpasst irgendwie. Ich habe auch erwartet, dass der richtig mal Riot geht.
Ja. Ja, irgendwie geht der Film halt nie Riot. Und das muss man auch sagen, das macht er vor allen Dingen auch nicht, weil er einfach auch, das muss man jetzt mal sagen, wir haben jetzt so ein bisschen über Figuren, über Story schon genug gemäkelt. Ich finde auch, was man so dem ersten und zweiten noch anmerkt, dass der, also der erste ist halt ein Handwerkerfilm, das merkst du. Der zweite hat so ein bisschen Stilmittel drin. Also ich finde gerade so alles, was um die jeweiligen Anstalten, was das angeht, da ist so ein bisschen Kameraspielerei dabei. Ich finde auch, dass Andy Serkis interessante Kamerawinkel wählt. Jetzt der dritte, also wir haben hinter Kamera diesen Fabian Wagner, das ist der unter anderem, der bei Justice League so die technische Kamera gemacht hat. Und ich muss sagen, von allen drei Filmen sieht der Film wirklich am bescheidensten aus. Ich fand den jetzt visuell neben den CGI-Dingen, die ich gelobt habe, wirklich alles andere als anguckbar.
Ja, er macht nichts Besonderes. Ne, das ist halt wirklich auffallend. Er macht 0815, geht er durch, hat keine gute Spielerei mit irgendeiner Szenerie und wie gesagt, heutzutage, beste Beispiele in den Horrorfilmen, da gibt's ja jetzt schon richtig gute Kamerafahrten. Und für so einen Big-Budget-Film fehlt das einfach, dass das irgendwas Besonderes hat, wo du dir denkst, okay, da wurde mal mehr überlegt als, wie können wir die jetzt nicht nur nicht schlecht aussehen lassen, sondern, dass man sich noch dran erinnert. Und das hast du, hast keine Erinnerungsszene, die über, von der Kamerafahrt oder sonstiges irgendwie begleitet wird.
Ja. Und ey, alles, was hinter der Kamera schief geht, ich finde auch so, der Score ist jetzt sukzessive, sind das schwächere Komponisten geworden. Wir hatten im ersten diesen Ludwig Hörnansson, der ja nun, glaube ich, zwei oder einen Oscar zumindest bekommen hat. Nee, zwei, glaube ich, für Oppenheimer seinen zweiten bekommen, wenn ich es richtig erinnere. Im zweiten war es Marco Beltrami, der ja so ein bisschen so die James Newton Howard und so ein bisschen Jerry Goldsmith-Vibes verspüren lässt. Jetzt im dritten, ich kann nicht mehr, ich gucke ja im Abspann immer, wer den Score gemacht hat. Ich erinnere es jetzt nicht mehr, ich habe es jetzt auch nicht mehr im Vorhinein gegoogelt, aber es ist halt alles völlig austauschbar. Und dann gibt es halt einen Needle Drop, eine Szene. Also wir haben einmal Queen, Don't Stop Me Now, tolles Lied, passt aber an der Stelle, finde ich gar nicht. Und ich hatte vorhin schon mal diese Las Vegas-Sequenz erwähnt. Wenn du halt ein Lied von ABBA einspielst, aber nicht die ABBA-Version, sondern du nimmst die Version der 18s, die vielleicht Kinder der 90er wie ich und wie du noch kennen, dann hast du halt auch das perfekte akustische oder die perfekte akustische Untermalung, eine, wie ich finde, mehr als durchschnittliche Neuinterpretation eines tollen Liedes von ABBA in einem sehr unterdurchschnittlichen Film, den, wie wir schon sagten, ja Tom Hardy so ein bisschen davor rettet, eine Vollkatastrophe zu werden, à la Madame Web. Denn man kann jetzt davon halten, was man will. Das ist halt irgendwie eher eine Comedy-Performance, die Eddie Brocks Tom Hardy oder andersrum Tom Hardy als Eddie Brock hier liefert, gerade im Zusammenspiel mit Venom. Aber wie war denn das für dich? Hat das für dich ähnlich wie im zweiten Teil so als irgendwie streitendes Quasi-Ehepaar in einem Körper ganz gut funktioniert oder hat es sich dann irgendwann auch ein bisschen genervt?
Genervt überhaupt gar nicht. Aber im zweiten Teil hast du, wie du schon erwähnt hast, dieses Ehepaar, ne, die sich immer so ein bisschen streiten. Das kommt hier weniger vor. Die verstehen sich doch relativ gut. Ne, die diskutieren eher über so Sachen, wie machen wir das, wie machen wir es nicht. Aber dass die wirklich so sich mal nicht komplett eins sind, ist jetzt komplett selten in dem Film. ne, fast, glaube ich, gar nicht vorhanden, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Und es gibt da so ein paar Slapstick-Momente, gerade so, wenn wir mit der Familie von Martin ein bisschen diese Bonding-Momente am Barbecue haben, am veganen Barbecue, muss man ja zu sagen, und Venom halt kein Fleisch kriegt und das auch nicht so ganz, damit auch nicht so ganz einverstanden ist. Das ist natürlich auch so ein Moment, der dann als Slapstick irgendwie ganz lustig und ganz gut funktioniert, aber auch wieder klar macht, dass die Zielgruppe Venom-Fans damit eigentlich nichts anfangen können werden.
Nee, vor allem ist ja der ganze Humor sehr kindlich gehalten, ne? Du gehst in keinen R-Rated-Humor rein, weil der halt nicht R-Rated ist. Und das ist das Problem von dem ganzen Film. Und der zieht sich auch durch den Humor. Ist, wie gesagt, es sind immer für Erwachsene eher so Schmunzler. Aber so wirklich laut gelacht hat man, glaube ich, eher meistens. Wenn, was ich auch immer gut und schlecht finde, es kommen halt viele zitierwürdige andere Filme drin vor. Ne, so kleine Referenzen und natürlich auch popkulturelle. Du hast ja vorhin schon das Tom Cruise-Ding erwähnt. Ja, es ist ja so schon mal ganz funny, aber dadurch ist natürlich die Halbwertszeit des Films auch auf, na, waren wir heutzutage 5 Jahre, dann weiß doch keiner mehr, was im Jahr 2024 mal lustig war. Und da kannst du das auch nicht mehr gucken. Das ist nicht noch unlustiger als jetzt. Ach, nee. Das ist so ein richtiger Nähfilm.
Ja, und man merkt es, also es fällt uns wirklich wahnsinnig schwer, irgendwelche positiven Aspekte uns aus dem Hintern zu ziehen, weil es nicht so wahnsinnig viele gibt. Also ich gebe dem Film auch diese Dynamik zwischen Eddie und Venom, die ist in Anführungsstrichen ein bisschen lustig, die ist albern, da haben wir ein paar Slapstick-Momente, Slapstick funktioniert an Tagen, wo man Lust drauf hat, gut, an manchen Tagen halt gar nicht. Gestern in der PV hat es einigermaßen funktioniert, aber ansonsten bietet mir der Film halt wirklich rein gar nichts an, dass ich mich erinnern will, rein gar nichts an, dass ich mich erinnern kann, aus visueller, aus Storytelling-Sicht. Ja, und wenn wir gleich nach unseren Fazits, man merkt ja schon, wir sind relativ negativ eingestellt. Man merkt auch, dass der Film, ich meine, das hast du gestern ja auch zu mir gesagt, es sollte einem schon immer eine Warnung sein, wenn, ihr hört ja diesen Podcast jetzt rechtzeitig zum Embargo-Fall, also am Mittwochabend könnt ihr ihn euch reinziehen. Viel früher durften wir keine Besprechung dazu veröffentlichen, weil, sagen wir es mal so, die Qualität doch sehr überschaubar ist. Wir haben jetzt keinen zweiten Madame Web, aber ich finde es schon frappierend, und das ist, wenn ich jetzt schon mein Fazit so ein bisschen vorwegnehme, das ist schon frappierend, wie viele schlechte Blockbuster wir dieses Jahr hatten. Also, wenn wir jetzt Borderlands damit reinnehmen, wenn wir Madame Web damit reinnehmen, dann sind das gefährlich viele Rohrkrepierer, was Qualität angeht. Ich fürchte, dass Venom sein Geld irgendwie einspielen wird. Nun hat er auch nur 120 plus Werbekosten gekostet. Das ist nichts. Das ist nichts für Venom-Fans. Das ist ein alberner Film. Den könnt ihr euch lieber in 3-4 Monaten bei Netflix zu Hause anschauen, wenn er bei euch im Abo inkludiert ist. Da sind keine Bilder drin für die große Leinwand. Da sind keine Momente drin für die große Leinwand. Bis auf einen kleinen vielleicht, den ich im Spoiler-Teil so ein bisschen vielleicht noch auswalzen werde. Aber ansonsten, wie die ganze Reihe für mich eine, nicht, ich kann das gar nicht als große Enttäuschung irgendwie bewerten. Es ist einfach für mich nichts. Und zwar nie, es ist nichts für mich, sondern für mich ist das nichts. Das ist einfach da ist kein Film dabei, den ich in irgendeiner Form mir nochmal wieder anschauen würde, wenn ich es nicht muss. Also natürlich gucke ich mir 1 und 2 vor 3 Jahren, um so ein bisschen nochmal mich auf den Stand zu bringen. Aber auch diese Rewatches haben keinen Spaß gemacht. Also geht bitte auf eigene Gefahr ins Kino. Von mir habt ihr schon mal eine klare Empfehlung. Es sei denn, ihr seid Tom Hardy Ultras, so wie Zero, dann ist das vielleicht doch noch euer Film. Wie ist bei dir?
Bei mir.
Fazit zu
Venom. Mein Fazit. Also ich finde es schon so ein Buddy-Road-Cop-Movie, ne, der mit ganz vielen Sachen so ein bisschen rumspielt. Du hast ein geheimes Labor, du hast viel Comic Relief überwiegend. Und wie du auch erwähnt hast, ich finde das Kreaturendesign finde ich halt schon ganz interessant. Ne? Also bei Monster finde ich jetzt nett. Ne? Ich habe letztens The Host geguckt, ganz anderer Film, aber vom Kreaturendesign finde ich, ist das die Kreatur jetzt auch nicht wirklich schlecht gemacht, ne? Der Xenophage. Ja, aber dennoch kann ich ihn auch nicht empfehlen. Für mich rangiert der gerade so zwischen 2 und 1, so auf dem 2. Platz. Aber wenn du halt unten in der Toilette bist, ist eigentlich auch egal. Du greifst halt trotzdem nur in die Scheiße. Und das ist halt leider der Film auch. Und ja, Leute, ich weiß, jetzt ist es kalt draußen, man geht gerne ins Kino, ist nämlich beheizt. Aber dann guckt euch lieber mal eine französische Komödie an. Da habt ihr vielleicht sogar mehr von. Also
Der, Vorsicht.
Ich habe nicht Ohlala gesagt, aber der Film ist es definitiv auch nicht. Aber auch wie du erwähnt hast, der wird sein Geld machen. Ich bin mir sogar sicher, der wird, ach komm, ich sage 300 plus kriegt er auf jeden Fall zusammen. Die Leute werden da reinrennen. Es ist ein großer Film. Er hat großes Werbebudget, wahrscheinlich mehr als der Film an sich gekostet hat, wird er ausgeben dafür. Und darum, der wird sein Geld machen, was schade ist, weil ich hätte lieber andere Filme als den.
Ja. Ja, also das ist schon, ist ja einer der letzten großen Blockbuster dieses Kinojahres und vielleicht ist das die gebührende Verabschiedung, die wir dieses Jahr auch verdient haben, was so Blockbuster angeht. Da haben wir mit so ein, zwei Ausnahmen doch ja ein bisschen, wie du schon sagtest, ins Klo gegriffen. Also von uns beiden eine klare Empfehlung, geht auf eigene Gefahr ins Kino. Venom startet, wie gesagt, am 24. Oktober in den deutschen Lichtspielhäusern. Ich glaube, ihr kriegt ein Ticket dafür und ihr müsst den nicht in IMAX sehen, auch wenn da steht Experience in IMAX. Für mich hat er keinerlei Bilder, die auf die IMAX-Leinwand unbedingt gehören. Jetzt haben wir euch gewarnt vor dem Film, jetzt warnen wir euch ein zweites Mal, nämlich vor unserem Spoiler-Part, wo wir so, ich habe zumindest zwei, drei Dinge, die wir noch besprechen müssen. Deswegen ab jetzt auf eigene Gefahr, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und das gesagt, wir haben hier zwei Post-Credit-Szenen, mit denen fangen wir mal an. Ich würde jetzt mal sagen, also ich bin ein großer Ted Lasso-Fan und ich mag die Figur Danny Rocha. Aber diese zweite Post-Credit-Szene ist ja sowas von scheißegal. Was sagst du dazu? Kannst du sie einmal den HörerInnen, die sie vielleicht noch nicht gesehen haben, aber sich einen Spoiler-Teil trotzdem reintun, kurz beschreiben, was da passiert und was das mit dir oder was das in dir ausgelöst hat? Großes Wort.
Es ist gut, dass wir den gestern geguckt haben und nicht vor einer Woche, weil dann hätte ich es auch nicht mehr gewusst wahrscheinlich. Wir haben aber Danny Rocha, der kommt aus einer Höhle, blickt auf Area 51, alles zerstört.
Alles putt.
Ist außer sich so ein bisschen so perplex, geht dann einfach da irgendwo lang und dann haben wir eingeblendet, ich glaube, es ist eine Kakerlake und so ein Reagenzglas und wir wissen, vorher war da halt so Symbiont drinne und da geht die Kakerlake so dran. So, das ist das Endbild. Und ja, dann können wir uns denken, was soll jetzt passieren? Ja, wir haben jetzt Kakerlaken-Venom Teil 4, so, oder ich weiß es nicht, was sie draus machen.
Das ist nämlich meine große Frage. Ich habe keine Ahnung, was mir diese Post-Credit-Szene anteasern, andeuten soll. Und Hot-Take und meine These dazu, ich glaube, Sony weiß es selber nicht. Ich glaube, die haben einfach gedacht, komm, da machen wir noch was und dann ist das Franchise noch so ein bisschen am Leben. Und dann ist das so. Apropos Franchise, ich hatte das schon mal im Non-Spoiler-Part so ein bisschen angeteasert. Ich finde, der Film spielt so ein bisschen damit, womit jede Trilogie spielt, nämlich überlebt am Ende Eddie Brock, überlebt Venom. Und ich hatte so frühzeitig schon das Gefühl, dass eigentlich völlig klar ist, dass wenn eine der beiden Figuren, und für mich sind das zwei verschiedene Figuren, auch wenn sie in einem Körper meistens stecken, wenn es hier einen trifft, ist es Venom. Und ich finde, da macht der Film auch gar nicht so viel. Also mir zumindest als etwas erfahreneren Filmgucker, für mich war es von Anfang an klar. Also wenn hier einer stirbt, ist es nicht Eddie, sondern ist es Venom. War das bei dir auch so? Oder sagst du, nee, das war super überraschend. Also damit hätte ich nicht gerechnet.
Nein. Ja, das Problem ist, ich hätte gerne gehofft, dass Eddie Brock stirbt, weil das hätte doch ein bisschen noch Tragik gehabt, wenn die menschliche Figur stirbt. Ist ja doch immer, ist man als Mensch doch näher dran als einem Alien. Und dass das Alien stirbt, wir sind im Superheldenfeld. Stirbt ein Alien wirklich für immer? Immer? Ne? Wie gesagt, vielleicht ist ja in dem Rest Reagenzglas auch noch ein bisschen Venom drinne und der entwickelt sich, wie gesagt, wir wissen ja, Carnage ist entstanden daraus, dass Cletus ihn gebissen hat und dann auch so ein bisschen von dem Symbiontenzeug zum rüber ist und da kam dann neues Vieh raus. Also vielleicht haben wir ja wie bei Marvel den weißen, wie hieß er, hier der Fliegemann von Wanda Maximoff, Vision.
Vision meinst du?
Vielleicht haben wir auch einfach nur eine andere Farbe von Venom im nächsten Teil. Wer weiß es, ne? Also,
ich dachte, du meinst ja Gandalf der Graue und Gandalf der Weiße. Da habe ich nur gedacht, anderes Franchise.
Nee, aber es kann ja alles Mögliche sein bei den Filmen. Ja. Und mir kam aber auch gerade das Ende. Ich musste ganz hart an Fast and the Furious denken, wo das natürlich einen Impact hat, weil Paul Walker ja verstorben ist und die dann ja wirklich auch so eine Szenerie machen. Und das versuchen die da halt auch. Nur ganz ehrlich, Leute, das sind drei Filme. Drei noch nicht mal, wenn überhaupt, mittelmäßige Filme, wenn man nett sein will.
Nee, schlechte Filme schon. Ja. Bleiben wir mal bei schlechte Filme.
Und dann macht ihr doch einen Zusammenschnitt, wo man sich denkt, es ist immer sehr faul. weil du nimmst einfach nur alte Szenen und nicht nur auch was Neues gedreht, wo man sagt, das haben die vielleicht miteinander erlebt, das haben wir noch nie gesehen, das wäre auch ganz lustig gewesen, ne? So Outtake-mäßig hast du ja gesagt, jetzt wären ein paar Outtakes eigentlich ganz geil. Das hätte man
ja, hätte ich viel mehr Bock, ich würde mir lieber eine Stunde Tom Hardy Outtakes angucken, die müssen lustig sein, als diesen Mist.
Oder sowas hätten sie nutzen können, aber nein, dann soll auf die Tränendrüse gedrückt werden. Das klappt aber einfach gar nicht, weil wir sind gar nicht mit der Figur verbunden. Wenn jetzt, anderes Beispiel, Tom Holland stirbt im nächsten Spider-Man, die machen sowas. Ey, ganz ehrlich, da würde ich sagen, oh fuck, das ist jetzt schade, der hat das nett gemacht, ne, der wird damit verbunden. Iron Man, wo der gestorben ist, klar, hätte. Aber da jetzt Venom und nee. Und vor allem stirbt ja nur Venom. Also,
ja.
Das hat keinen Impact, hat null Impact gehabt. Und auch noch schlecht dargestellt worden.
Ja. Was ich auch nicht verstanden habe, in dieser Compilation, so sein Best of Venom und Eddie, sind halt Szenen drin aus dem zweiten Teil, wo Eddie und Venom nicht verbunden waren miteinander, weil sie sich zerstritten hatten und da quasi wie so ein altes Ehepaar getrennt hatten. Und trotzdem hat Eddie diese, also wie kann er die denn sehen? Also hat er dann doch durch die Verbindung zu Venom irgendwie das innere Auge von Venom, das habe ich auch nicht verstanden. Aber es ist wie so vieles in dem Film, außer der Hauptpunkt, die Hauptprämisse, was der böse Knull denn da haben will und warum das immer wieder sichtbar ist, das wird halt 11-mal erklärt gefühlt. Andere Dinge in dem Film lieber nicht hinterfragen. Ich habe ja auch gestern, Kollege Schröck lehnt sich zu uns und fragt er das und hatte das, glaube ich, schon vor ein paar Monaten bei einem anderen Film. Ich glaube bei The Marvels letztes Jahr, als ich sagte, frag nicht, das ist einfach dumm und fertig. Also es ist wirklich ein ganz, ganz dummer Film auch, muss man an der Stelle sagen. Der ist sogar so dumm, dass ich mich an diese erste Post-Credit-Szene nicht mehr erinnere und dass ich die ganze Zeit dachte, sag mal, wo ist denn eigentlich Michelle Williams? Und der Film das einfach komplett wegignoriert. Also das Love Interest von Eddie ist einfach gar nicht da. Warst du davon überrascht? Und wenn nein oder ja, was hat denn das mit dir gemacht? Ich war schon so ein bisschen, ich dachte, wird diese Figur jetzt einfach so weg ignoriert und einfach verschwiegen? Ich fand das ganz merkwürdig.
Ja, ich muss ja zugeben, ich habe die ja leider noch nicht mehr rewatcht, die Filme. Ich habe nur die Handlungsdinger durchgelesen. Und da war mir jetzt halt nicht klar, ist die vielleicht doch irgendwie gestorben, irgendwie im zweiten oder so, oder irgendwie was, weil die kam nicht mehr vor, das stimmt. Aber dadurch ist mir das jetzt nicht so hart aufgefallen. Aber ich habe ja, wie gesagt, schon irgendwann abgeschlossen, spätestens, also wirklich, das hat sehr lange gedauert, spätestens, wo die dann getanzt hat mit dem Alien in Las Vegas, war für mich klar, überleg nicht, was passiert, das ist teilweise Trash. Guck einfach, und vielleicht hast du ein paar gute, lustige Szenen, die habe ich mir dann rausgezogen. Aber das Große und Ganze habe ich da wirklich fast gar nicht mehr hinterfragen wollen, weil es, glaube ich, auch gar keins gab.
Ja, es gibt echt, also es ist ein, ich hatte das schon erwähnt, das ist für mich ein Clusterfuck an Filmen. Das ist schon sehr hart. Und letzter Gedanke, dann bin ich auch fertig für heute. Denn macht dann manchmal auch so Metaspielchen, also im Trailer diese Tom Cruise Erwähnung, dann ist nochmal so was Zweites irgendwie mit, wo wurde auf den zweiten Teil nochmal so ein, ich weiß das gar nicht mehr, da war so ein Meta-Ding drin, dass ich auch dachte, Leute, lasst es doch. Also ihr schielt immer so auf die Deadpool-Leute, die dann irgendwie Meta-Humor möchten. Ich will kein Meta-Humor, wenn ich nicht irgendwie was sehe, was sich das verdient hat, diesen Meta-Humor zu installieren. Fand ich ganz merkwürdig. Es sind übrigens auch Szenen im Trailer drin, die nachher nicht im fertigen Film sind, geschenkt, aber die Szenen fand ich eigentlich ganz cool. Deswegen, die fand ich nicht knull, die fand ich cool. Ich war sehr enttäuscht und hatte gar nicht so hohe Erwartungen, eigentlich gar keine. Deswegen machen wir hier einen Deckel drauf, würde ich sagen, und freuen uns, dass sowas wie Venom vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren nicht über die Leinwand geht. Wir freuen uns aber, wenn ihr uns, jetzt mache ich einen ganz harten Cut, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple Podcasts, wenn ihr uns weiterhin folgt auf Instagram, wo wir wieder zu finden sind, wo wir einen Discord-Server haben, wo ihr uns gerne joinen könnt, um uns ein bisschen zu fragen, mit uns zu sprechen, in den Austausch zu kommen über alle möglichen Themen, egal ob es Rings of Power oder Game of Thrones oder House of the Dragon oder Terrifier 3 ist, den, glaube ich, du vor kurzem mit Sven und Stu besprochen hast, wenn ich das richtig weiß, ne?
Mit Rino.
Hast du ihn besprochen?
Mit Rino.
Mit Rino und Stu hast du Terrifier 3 besprochen.
Ja.
Und nicht mit Sven, das hätte ich nicht gedacht.
Der hatte ihn.
Grüße an unseren hausinternen Gorbauer Nummer 1, ja. Hätte ich jetzt gedacht. Till war auch nicht dabei, das überrascht.
Oh, naja, gut. Fuck, du, ich lüge, du hast recht.
War's Till?
Ich bin gerade noch so verwirrt von Venom. Es war Sven und Stu. Smile habe ich mit Rino gesprochen. Sorry.
Siehst du.
So viel Horror gerade.
Ja, so viel Horror ist natürlich auch der Schocktober. Ob Venom da so reinpasst, lassen wir mal dahingestellt. Klammer auf Nein, Klammer zu. Ja, ansonsten liebt uns, liked uns. Überall, wo es Likes gibt, findet ihr uns. Den Zero findet ihr bei Instagram, mich findet ihr bei Instagram. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst? Ansonsten sage ich tschö.
Hört bei uns rein, wir sind ein Knüller, nicht so wie Knull.
Das ist ein schönes Schlusswort. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.